Radio 1.
Jeder macht es, viele lieben es, manchen ist es egal, aber warum eigentlich, weiß ich auch nicht. Sprechen wir übers Essen. Aber nicht nur das, lassen Sie uns übers Essen gehen, sprechen übers Kochen, über die Leidenschaft und vielleicht auch über die Verachtung für einzelne Gerichte.
Wir reden jetzt, und da freuen wir uns sehr, mit dem ausgezeichneten Koch Max Strohe, Betreiber des Sterne-Restaurants Toulouse-Lautrec in der Kreuzberger Fichtestraße. Einen wunderschönen guten Tag.
Guten Tag, hallo.
Hallöchen. Jetzt ist es kurz nach drei. In was für einer Phase des Tagesablaufs befinden Sie sich denn gerade?
Ich befinde mich, ich mache gerade Pause zum Telefonieren hier mit Ihnen. Und ansonsten haben wir heute Donnerstag, erster Tag der Woche bei uns, der Arbeitswoche, viel, viel vorbereitet. Die Ware ist gekommen und um 16 Uhr gibt es Personalessen, danach ist Briefing und ab 18 Uhr erwarten wir die Gäste.
Sie stemmen ja nicht nur die Arbeit in Ihrer Küche, Sie sind auch noch im Fernsehen zu sehen, schreiben auch noch eine wöchentliche Kolumne im Spiegel und jetzt gibt es aktuell noch einen Podcast zu Ihrem Restaurant. Wie schaffen Sie das? Also wie durchorganisiert ist Ihr Tag?
Es geht. Also ich stolpere eigentlich eher so von Termin zu Termin. Ich vergesse auch gerne mal Sachen und so weiter und so fort. Aber tendenziell ist es tatsächlich so, dass eigentlich durchorganisiert und durchgetaktet nur der Ablauf in der Küche ist. Der große Anthony Bourdain hat mal vor Jahren gesagt, dass für ihn alles immer dann in Ordnung ist, solange er in der Küche bleibt und dann muss er irgendwann raus und im realen Leben teilhaben und ärgert sich sehr darüber, dass einfach nichts funktioniert oder zumindest nicht so gut funktioniert, wie das Arbeiten in der Küche.
Was Frauke gerade nicht gesagt hat, weswegen wir aber unter anderem auch mit Ihnen reden, ist, dass diese Kolumnen jetzt zusammengefasst als Buch erhältlich sind, All You Can Eat. Da gibt es dann mannigfaltige Geschichten, auf die wir teilweise auch eingehen werden. Aber was mich wirklich persönlich auch interessiert, wenn Sie jetzt so ein Menü fürs Toulouse-Lautrec zusammenstellen und das funktioniert dann das erste Mal, ne? Also dann schmecken Sie, sagen, das ist jetzt super und das ist eigentlich fertig. Sie haben irgendwann mal gesagt, dass die Kunst des Kochens eigentlich in der Reproduktion liegt. Wie schaffen Sie das? Was genau reizt Sie daran, immer das Gleiche zu kochen? Oder auf jeden Fall für einen gewissen Zeitraum?
Ja, ich kann, es muss es ganz ehrlich beantworten, mich reizt daran überhaupt nichts. Es ist, die ständige Reproduktion ist tatsächlich so eine Art disziplinarischer Herausforderung jedes Mal. Man muss sich da so kleine Challenges einbauen, dass man jeden Tag vielleicht ein bisschen besser wird, ein bisschen schneller, dass es noch schöner ist und so weiter und so fort, damit man nicht in dieser, kulinarischen Betriebsblindheit versinkt. Aber tendenziell wäre es natürlich eigentlich schöner, diesen romantischen Gedanken nachzugehen, wie das früher im Fernsehen so dargestellt worden ist. Der Koch fährt morgens mit so einem Körbchen auf den Markt und dann guckt er, was es gibt. Und dann lässt er sich in seinem unendlich kreativen Köpfchen irgendwas einfallen und am Ende des Abends sind alle glücklich und alle kochen bis ans Lebensende. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann kochen sie noch heute. Aber natürlich ist es ein zunehmend schwierigerer Prozess, immer mal wieder was zu kochen, von dem man mehr überzeugt ist als das, was man vorangegangen quasi fabriziert hat.
Wenn man Ihre Kolumnen...
Denkt man sich da in Sicherheit und ja, dann ist man happy damit und dann nimmt man also die Reproduktion auch gerne in Kauf.
Wenn man Ihre Kolumnen liest, dann weiß man, Sie lieben auch das handfeste Essen, also Club-Sandwich, Kartoffelsalat und auf der anderen Seite Hummer und Austern. Wann war Ihnen klar, dass diese beiden Welten zusammengehen? Also, wie denken Sie sich diese beiden Welten zusammen?
Naja, man will ja immer das, was man nicht hat. Und bevor ich mein eigenes Restaurant eröffnet habe, habe ich wirklich händeringend versucht, in der Sterneküche einen Job zu bekommen. Und das hat nicht funktioniert. Also habe ich beruflich Schnitzel gebraten und Haxen gemacht und so weiter und so fort. Und bin dann nach Feierabend in den Lebensmittelgroßhandel gefahren und habe da die Dinge halt gekauft, die ich nicht verarbeiten konnte auf der Arbeit und habe die dann halt privat gegessen. Und jetzt ist es halt andersrum. Und ich glaube, dass es diese Mischung halt macht und dass man vor allen Dingen immer seinem Appetit folgen sollte. Und ich glaube, das ist das Besondere am Essen. Es gibt ja eigentlich kein schlechtes Essen.
Ja.
Ja, bitte.
Ich dachte, Sie seien mit dem Satz zu Ende. Es gibt in so ein paar Kolumnen taucht auch Ihre Tochter auf. Unter anderem sehr, sehr spannend die Geschichte, als sie dann irgendwann mal fragt, ob Kaviar zu Hause ist. Ne? Sie sprechen dann an manchen Stellen von Ihrer Tochter und auch so allgemein vom Familienkontext. Inwiefern spielt denn Essen bzw. Kochen da im familiären Umfeld überhaupt noch eine Rolle? Können Sie sich da zurückhalten? Können Sie sich da zurücknehmen?
Mit dem Kochen meinst du? Ja, nee, ja. Ich kann mich nicht zurück. Also es ist schon auch aus meiner Kindheit geprägt. Also man frühstückt dann gegebenenfalls vormittags etwas und denkt aber eigentlich darüber nach, was man am Ende des Tages essen wird und wie das zubereitet wird und wo man es einkauft. Mhm. Und das ist also auch privates Vergnügen. Also ich esse halt privat auch gern. Also ich glaube, was ich lernen musste, war, wenn ich essen gehe, nicht immer nur quasi aus Sicht der Konkurrenz oder des Kollegen essen zu gehen, sondern tatsächlich mich wieder fallen zu lassen und als Gast einfach essen zu gehen und zu Hause. Es gibt wenige Dinge, die schöner für mich sind, als zu Hause Gäste zu empfangen und die zu verwöhnen, wie man sagt.
Gell? Ja, wir kommen gerne. Wir unterhalten uns weiter mit dem Sternekoch Max Strohe, Betreiber des Toulouse-Lautrec in Kreuzberg und auch Autor des Buchs All You Can Eat. Aber nicht nur das. Jetzt quasi zu diesem tollen Restaurant gibt es auch einen Podcast. Wie heißt der? Lautrec oder Toulouse? Habe ich gerade vergessen.
Nein, heißt Toulouse.
Toulouse?
Toulouse, wie man sagt.
Was genau passiert in einem Podcast über ein Restaurant? Warum hat die Welt darauf gewartet?
Naja, also es ist, natürlich versuchen wir an allererster Stelle dieses Gap zu schließen, unter dem Deutschland leidet zwischen Kultur und Kulinarik. Mhm. Aber unabhängig davon, um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen, sprechen wir, also meine Geschäftspartnerin Ilona Scholl und ich, darüber, wie wir vor jetzt mittlerweile 10 Jahren das Restaurant eröffnet haben, entgegen aller Widrigkeiten. Und wie das so ist, ein Restaurant zu eröffnen in Deutschland und die Ängste, die einen begleiten. Und wenn sich dann der Erfolg einstellt, also es ist sowohl, würde ich sagen, eine Liebesgeschichte als auch natürlich eine Coming-of-Age-Situation wird erzeugt in diesem Podcast. Und es ist eine in sich abgeschlossene Miniseries, produziert mit einer wunderbaren Podcast-Firma. Es ist sehr cineastisch erzählt. Also es ist wirklich eine tolle Story, glaube ich. Also ich würde sie auch hören, wenn ich sie nicht kennen würde. Und ich höre sie auch, obwohl ich sie kenne. Und und es endet dann irgendwann. Ich kann natürlich jetzt hier nicht spoilern, wie man sagt. Es gibt natürlich auch noch, es ist viel Drama dabei.
Ach, ich kann mich daran erinnern, dass ich irgendwie vor, ich glaube, 25 Jahren in einem Sternerestaurant in Berlin war und da war es das Einzige. Was ist denn Ihr Gefühl? Wie hat sich das Essen, also die lustvolle Nahrungsaufnahme der Deutschen, der Berliner in den vergangenen Jahren entwickelt?
Das ist eine gute Frage. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, seitdem die Touristen mehr und mehr ausbleiben, hat sich da gar nicht so viel getan. Ich dachte eigentlich, dass wir hier in Deutschland oder in Berlin speziell auf einem guten Weg sind. Aber ich weiß es nicht. Also ich glaube, das meiste, was man später im Erwachsenenleben ja mag, hat ja schon mit früh kindlicher Konditionierung zu tun. Ich bemängele so ein bisschen so eine, vielleicht auch eine kulinarische Früherziehung, wenn es sowas gibt. Oder vielleicht auch das Nicht-Vorhandensein des Fachs Ernährung in der Schule. Aber ja, also es muss, wir müssen weiter an allen Fronten dafür kämpfen, wenn man das so sagen kann, dass Essen mehr stattfindet, eine größere Rolle spielt, mehr Kultur ist, dass man sich auch vielleicht nicht schämt für das, was man isst, ganz egal, was man isst. Das ist also, es geht ja nicht darum, dass man irgendwie ein Gourmet ist mit einem Feinschmecker-Gaumen oder so. Ich glaube, Essen soll einfach Spaß machen. Gell? Essen soll nicht nur der Nahrungsaufnahme dienen.
So. Apropos so Essen, das Spaß machen soll. Es gibt ja, also in Berlin heißt es ja wirklich, da musst du hin, da gibt es so super Streetfood überall. Sind Sie da auch unterwegs? Also essen Sie dann auch die neueste Pizza, die Bolle-Pizza in der Bergmannstraße oder stellen sich da bei Wen Cheng in die Nudelschlange?
Also, da kann ich Folgendes zu sagen.
Also.
Ist wie folgt. Nee, mache ich nicht. Also ich warte erstmal den Hype ab. Und dann probiere ich mich mal da so rein und ich kriege auch viel davon nicht mit. Also die Pizza in der Bergmannstraße kenne ich noch nicht und Wang Cheng kenne ich natürlich, weil überall, wo irgendwas zumacht, macht auf einmal ein Wang Cheng drin auf. Ja, also ja.
Nee.
Also ich finde zum Beispiel, Bitte?
Wir haben es verstanden. So, ich habe zwischen Ihren Sätzen gelesen.
Ja, ja, diesen unkompletten Sätzen. Ich fände zum Beispiel auch mal so ein bisschen Lust, wäre es schön, wenn man so ein bisschen Lust hätte, zurück zu so althergebrachtem mal wieder. Vielleicht mal eine Forelle blau essen. Vielleicht mal wieder am Sonntagnachmittag einen Kuchen essen. Mhm. Oder vielleicht auch, wissen Sie, früher war es ja total unangenehm. Da hat man dann gemerkt, aha, das ist keine authentische Geschichte hier, wo man Kaffee trinken kann, weil die fragen ja, ob man den Cappuccino mit Sahne oder mit Milch möchte. Und in Italien würde man dafür gesteinigt werden.
Absolut.
Und ich würde super gerne nochmal gefragt werden, möchten Sie einen Cappuccino mit Sahne? Und ich würde sagen, ja, fuck yes, auf jeden Fall möchte ich Cappuccino mit Sahne. Es soll eine Mahlzeit sein, es soll ein Dessert sein, ein trinkbares, flüssiges Dessert. Ja, diese ganzen Sachen, die mal schön waren, die sterben so ein bisschen aus und die verlieren gegen diese ganzen Hypes. Und ich find's total gut, mein Cappuccino mit, also ich habe es jetzt oft gesagt.
Ja. Und draußen nur Kännchen. Herr Schröder, jetzt ist die Kolumnensammlung, ich habe mich ja gefreut, dass es endlich ein Buch von Ihnen gibt. Und da habe ich gesehen, Mensch, sind ja nur die Kolumnen. Wann kommt denn bitte schön das erste Kochbuch?
Kochbuch kommt im März, kann ich Ihnen sagen.
Super.
Cool, dann würde ich sagen, sprechen wir da wieder. Ne? Gehen wir dann durch die Rezepte. Wir sprachen am heutigen Tag mit Max Strohe, Sternekoch, Kolumnist, Podcaster mittlerweile. Ja, die Kolumnensammlung All You Can Eat ist im Tropenverlag erschienen und weiß gar nicht, wie es kostet. Nicht zu viel, ein perfektes Weihnachtsgeschenk. Herr Strohe, vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, ich danke auch. Wenn wir nächstes Mal reden, können wir versuchen, uns zu duzen. Dann erkennen wir uns besser.
Ja, da müsste noch ganz viel passieren, Herr Strohe.
Tschüssi. Ciao.
Tschüss, danke.